Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
12.30 Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformation von Schweizer Radio DRS. Nordrhein-Westfalen, deutsches Bundesland, macht den Rechtsweg frei. Deutschland kann die Bankdaten-CD aus der Schweiz kaufen. 2009, das Krisenjahr, war für den Außenhandel der Schweiz verheerend. Die Exporte sind über 12% eingebrochen. SBB Cargo, die Güterbahn, wird zweigleisig fahren. Das internationale Geschäft wird abgetrennt, der Inlandverkehr zentralisiert. Und Bildung ist der Rohstoff der Schweiz, lernen wir in der Schule. Ein nationaler Bildungsbericht zeigt, welche Menge des Rohstoffs Bildung in der Schweiz vorhanden ist und in welcher Qualität. Der Projektleiter dieses Berichts ist Gast im Tagesgespräch. Am Mikrofon Daniel Schmidt und Eva Gammerter.
In der Affäre um mögliche deutsche Steuersünder in der Schweiz hat das zuständige Bundesland Nordrhein-Westfalen die rechtlichen Hürden zum Kauf der Daten ausgeräumt. Man habe die rechtliche Prüfung abgeschlossen, erklärte der nordrhein-westfälische Finanzminister Linsen auf Anfrage diverser Medien. Weitere Erklärungen kündigte Linsen für heute Nachmittag an. Die deutsche Regierung und die Bundesländer hatten sich zuvor bereits grundsätzlich darauf verständigt, die angebotene CD mit gestohlenen Schweizer Bankdaten von einem Informanten zu kaufen. Die rechtliche Lage war bis anhin nicht geklärt. Der Schweizer Außenhandel hat im vergangenen Jahr einen dramatischen Einbruch erlitten. Die Ausfuhren sind um 12,6% zurückgegangen. Das sei der stärkste Rückgang seit dem Zweiten Weltkrieg, teilt die eidgenössische Zollverwaltung mit. Die Importe gingen um mehr als 14% zurück, so stark wie seit 35 Jahren nicht mehr. Im vierten Quartal habe sich die Exportwirtschaft aber deutlich erholt. Die Schweiz verfügt erstmals über einen nationalen Bildungsbericht. Der Bericht enthält Daten aus Forschung, Statistik und Verwaltung über das ganze Bildungssystem hinweg, von der Vorschule bis zur Weiterbildung. So zeigt der Bericht zum Beispiel, dass zwischen den Kantonen große Unterschiede bestehen in der durchschnittlichen Unterrichtszeit. Auch ist die Zahl der Maturitätsabschlüsse kantonal verschieden. Der Bildungsbericht stellt außerdem fest, dass sich in der Schweiz Frauen öfter weiterbilden als Männer. Die SBB hat eine neue Strategie für ihre defizitäre Tochter SBB Cargo festgelegt. Im Zentrum steht die Auslagerung des internationalen Güterverkehrs in eine separate Gesellschaft. An dieser könnten auch private Transportanbieter beteiligt werden. Im Inlandgüterverkehr will die SBB kostendeckende Preise erwirtschaften und allenfalls den Bund um Subventionen ersuchen. Die Restrukturierung wird laut SBB zu einem Stellenabbau führen. China hat seinen Protest gegenüber der Schweiz bekräftigt. Der Entscheid, zwei Uiguren aus dem US-Gefangenenlager Guantanamo aufzunehmen, werde die Beziehungen zwischen China und der Schweiz sicher belasten, sagte ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums vor Journalisten in Peking. Der Schweizer Botschafter in Peking hatte zuvor das Außenministerium besucht, um die chinesische Regierung über die Entscheidung zu informieren, wie das Außendepartement in Bern bestätigte. Der Versicherungs- und Finanzkonzern Zürich hat im letzten Jahr einen Gewinn von 3,2 Milliarden Dollar gemacht. Das sind 6% mehr als 2008. Der Verwaltungsrat gibt sich überzeugt, dass dieses Ergebnis nachhaltig ist und schlägt deshalb den Aktionären eine Dividendenerhöhung auf 16 Franken vor. Die Deutsche Bank ist im vergangenen Jahr in die Profitzone zurückgekehrt. Wie der Konzern mitteilt, resultierte ein Gewinn von 5 Milliarden Euro. 2008 war die Deutsche Bank während der Finanzkrise mit 4,8 Milliarden Euro in die roten Zahlen gerutscht. Bankchef Josef Ackermann erklärte, es zeichne sich eine Erholung der Wirtschaft ab. In der Schweiz werden in Zukunft mehr Menschen an Krebs erkranken. Diese Prognose macht die Krebsliga Schweiz, die in diesem Jahr ihr 100-jähriges Bestehen feiert. Anlässlich ihres Jubiläums plant die Krebsliga verschiedene Anlässe, die auf das Schicksal von Krebskranken aufmerksam machen sollen. Außerdem will sie Qualitätslabel für Brustkrebsbehandlungszentren einführen. Im Durchschnitt erkrankt jeder dritte Schweizer im Laufe seines Lebens einmal an Krebs. Knapp 2,5 Jahre nach der Tötung eines Taxifahrers im zürcherischen Wetzikon wird die Strafuntersuchung gegen den Psychiater des Täters eingestellt. Das hat die Zürcher Staatsanwaltschaft mitgeteilt. Dem Psychiater könne keine Verletzung der Sorgfaltspflicht nachgewiesen werden. Der Experte war in einem Gutachten zum Schluss gekommen, dass der spätere Täter aus einer psychiatrischen Klinik entlassen werden könne.
Das schweizerische Bankgeheimnis. Die Linke will es schon ewig weghaben, die Rechte noch ewig verteidigen. Und die Mitte ist irgendwo in der Mitte. Wir fragen FDP-Parteichef Pelli nach dieser Mitte. Und weitere Stichworte: Außenhandel. Das Krisenjahr hinterlässt tiefe Spuren. SBB Cargo, die Güterbahn, will sich aufteilen. Uiguren in der Schweiz, China droht mit Konsequenzen. Brustkrebs, die Krebsliga lanciert ein Qualitätslabel für behandelnde Kliniken. Und Bildung in der Schweiz, das System ist gut, aber nicht alle haben die Chance, steht im ersten nationalen Bildungsbericht. Stefan Wolter hat die Arbeiten für diesen Bericht geleitet und koordiniert. Er ist Gast im Tagesgespräch. Jetzt Börse, Wetter und Verkehr.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 6.503 Punkten, minus 0,8%. Der Euro wird zu 1.4697 gehandelt, der Dollar zu 1.0617. Zum Wetter. Im Norden scheint heute Nachmittag trotz Schleierwolken oft die Sonne. Nebelfelder im Mittelland lösen sich meist auf. Die Höchsttemperatur liegt zwischen 2 und 6 Grad. In den Alpentälern wird es mit 5 bis 10 Grad mild. Im Süden ist es mehrheitlich bewölkt bei bis zu 6 Grad. Am Freitagvormittag gibt es im Osten einige föhnige Aufhellungen bei 3 bis 6 Grad. Sonst kommt Regen auf, Schnee fällt oberhalb von 700 bis 1100 Metern. Am Samstag ist es teils sonnig, im Westen ziehen tagsüber wieder dichte Wolken mit Regen und Schnee auf. Am Sonntag ist es im Norden und Osten wechselnd bewölkt, sonst dominiert die Sonne. Verkehrsinfo DRS von 12.37 Uhr. Im Tessin staut sich der Schwerverkehr am Warenzoll in Chiasso in Richtung Italien auf einer Länge von 3 Kilometern.
Das Bankgeheimnis bekommt immer mehr Löcher. Nicht nur gegenüber dem Ausland, auch in der Schweiz gibt es immer mehr, auch bürgerliche Stimmen, die es lüften wollen. Profilierte Politiker der FDP sehen für die Unterscheidung Steuerhinterziehung, Steuerbetrug auch innerhalb der Schweiz keine Zukunft mehr. Und FDP-Bundesrat Hans-Rudolf Merz sagte gestern noch etwas anderes. Man könne sogar über den automatischen Datenaustausch mit den EU-Staaten reden. FDP-Parteipräsident Fulvio Pelli ruft jetzt aber Halt. Es gebe keinen Grund, das Bankgeheimnis in der Schweiz abzuschaffen, sagt er, und mahnt seine Parteikollegen zur Besonnenheit. Aus dem Bundeshaus Elisabeth Pestalozzi.
Dass verschiedene namhafte FDP-Parteimitglieder in den letzten Tagen das Bankgeheimnis in Frage stellten, damit kann Parteipräsident Fulvio Pelli wenig anfangen.
Das ist Ausdruck dieses Nervosismus. Das ist Ausdruck der Idee, man kann jetzt mit Schnellschüsse oder mit Schnelllösungen Ruhe, wieder Ruhe haben. Aber so wird es nicht sein.
Pelli sieht auch überhaupt keinen Grund, weshalb man jetzt über das Bankgeheimnis verhandeln müsse. Weder die Urteile des Bundesverwaltungsgerichts zur Auslieferung von UBS-Kundendaten noch der Datenklau in Deutschland würden eine solche Debatte nötig machen. In den neuen Doppelbesteuerungsabkommen, die jetzt ausgehandelt werden, sei diese Frage geklärt. Mehr brauche es nicht.
Es ist total unvernünftig, was im Moment passiert.
Denn Parteipräsident Pelli ist überzeugt.
Ich glaube, die Schweiz kann sich nicht erlauben, ganz einfach auf das Bankgeheimnis zu verzichten. Das würde bedeuten, Hunderttausende von Arbeitsplätzen weniger in der Schweiz. Man muss die Konsequenzen von diesen Erklärungen auch sehen.
Deshalb will Fulvio Pelli seiner Fraktion und namentlich den bankgeheimniskritischen Exponenten, die bald über ihre Parteiposition in Sachen Bankgeheimnis diskutieren wollen, Folgendes sagen.
Die Position der Partei in Sache Bankgeheimnis ist klar. In der Schweiz besteht ein Bankgeheimnis. Das ist ein Recht der Bürger. Es ist gesetzlich festgesetzt und es gibt im Moment gar kein Bedürfnis, die Situation zu ändern.
Ebenso klar ist für Pelli die Frage des automatischen Datenaustauschs. Niemand im Ausland würde dies fordern, auch die OECD nicht. Dass FDP-Bundesrat Hans-Rudolf Merz gestern gesagt hat, auch darüber müsse man reden können, könne auch nur als Ausdruck von Nervosität gewertet werden.
Also alle sind im Moment nervös. Der Bundesrat Merz wird einen Tag ja und dann nein attackiert. Das ist normal, dass er nervös ist. Aber was er macht, ist korrekt.
Denn der Bundesrat habe erkannt, wo das eigentliche Problem liege, nämlich bei den Banken selber.
Aber das Hauptproblem der Schweiz ist das Problem too big to fail. Oder indirekt das Problem, wie hat man eine Finanzplatz nicht mehr so viel Risiko für den anderen schafft.
Und an den Problemen des Bankenplatzes arbeitet der Bundesrat eng mit der Nationalbank und mit einer Taskforce, die er eingesetzt hat. Mit seinen Äußerungen verteidigt FDP-Parteipräsident Fulvio Pelli die alte Parteihaltung auf der ganzen Linie. Er gibt sich somit konservativer als gewisse Parteimitglieder und auch konservativer als der Bundesrat. Das dürfte in der Partei zu reden geben.
Bildung ist für die Schweiz der wichtigste Rohstoff und ein kostbarer dazu. Ein Fünftel aller öffentlichen Ausgaben fließt in Kindergärten, Schulen, Berufsschulen, Universitäten, in Aus- und Weiterbildung aller Art. Jetzt bekommen wir zum ersten Mal einen Überblick über die ganze Bildungslandschaft und nicht nur über die Kosten. Und da zeigt sich, das Schweizer Bildungswesen steht im internationalen Vergleich sehr gut da. Aber nicht alle können gleich gut davon profitieren. Die Chancen sind nicht gerecht verteilt. Inlandredaktor Freddy Gasser.
Er ist schon rein äußerlich ein Schwergewicht. Der Bildungsbericht 2010 ist 320 Seiten dick und rund 1 Kilogramm schwer. Und er ist entsprechend umfassend, wie Professor Stefan Wolters von der Schweizerischen Koordinationsstelle für Bildungsforschung erklärt.
Von der Vorschule bis in die Weiterbildung behandelt der Bericht zwischen 200 bis 300 verschiedene bildungspolitische Fragen. Das auf 2 oder 3 Kernbotschaften zu reduzieren, wäre nicht im Sinne des Berichtes.
Vielmehr soll der Bericht all jenen dienen, die auf Bundes- und Kantonsstufe, aber auch in Schulen, Universitäten, Fachhochschulen und Weiterbildungsstätten entscheiden müssen, warum sie welches Bildungsangebot wie gestalten wollen.
Der zweite Nutzen ist auch für den ganz normalen Bürger oder die Bürgerin. Sie findet auf 300 Seiten eine Synthese aller Informationen, die man heute zum Bildungswesen haben kann. Etwas, was man sonst in mühsamer Kleinarbeit in Hunderten und Dutzenden von Berichten sich selbst zusammensuchen müsste, weil der Bericht in dieser Form einzigartig ist.
Trotz der Fülle der Fragen und Antworten zeige der Bericht auch Grundsätzliches, so Stefan Wolters, etwa die Erkenntnis, dass das Schweizer Bildungssystem zwar teuer ist, dafür aber im internationalen Vergleich eine sehr hohe Qualität biete. Davon profitieren können aber längst nicht alle.
Was man jetzt weiß, ist, dass selbst wenn man Kinder miteinander vergleicht, die exzellente schulische Leistungen bieten, Kinder aus sozial bevorteilten Haushalten immer noch enorm größere Chancen haben, in ihre Bildungslaufbahn fortzusetzen im Vergleich zu Kindern aus eher sozial benachteiligten Umfeldern.
Und hier wolle der Bericht unter anderem ansetzen, sagt Hans Ambühl, Generalsekretär der Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren. Er sei Grundlage dafür, wie die Kantone und der Bund künftig solche Probleme gemeinsam lösen sollen. Der Bildungsbericht 2010 markiere aber auch eine neue Zeit dieser Zusammenarbeit zwischen Bund und den Kantonen, sagt Ursula Remond, Direktorin des Bundesamtes für Bildung und Technologie.
Wir müssen nun gemeinsam mit den Kantonen zusammen entscheiden, wo setzen wir die Prioritäten. Das ist neu in der Geschichte der Entwicklung eines Bildungssystems, dass sich Bund und Kantone das erste Mal darauf verständigen, welche Ziele wollen sie anstreben.
Die ersten Resultate schwarz auf weiß dieser vermehrten Zusammenarbeit werden in 4 Jahren sichtbar werden. Im nächsten Bildungsbericht, der künftig überhaupt alle 4 Jahre die Bildungslandschaft Schweiz abbilden wird.
Und mehr zum Schweizer Bildungswesen, im Besonderen zur Bedeutung der Weiterbildung im Beruf, um 13 Uhr im Tagesgespräch. Der Schweizer Handel mit dem Ausland ist eingebrochen. Die Exporte sind so stark gefallen wie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr. Das Besondere an diesem Rückgang ist das Tempo. Innerhalb von nur einem Jahr sind die Exportfirmen von einem Boom in eine Flaute gestürzt. Und das hat viele Stellen gekostet. Wirtschaftsredaktor Manuel Rentsch.
Metallindustrie, Exporte minus 31%. Maschinen und Elektro sowie Uhren- und Textilindustrie minus 22%. Kein Wunder, dass die Statistiker der Eidgenössischen Zollverwaltung von einem Annus Horribilis, von einem schrecklichen Jahr sprechen. Matthias Pfammatter.
In erster Linie ist es natürlich schon die Weltwirtschaftskrise als Ganzes, die sich hier eigentlich voll im Ganzen dann auch ausgedrückt hat. Der Außenhandel hat wirklich massiv darunter gelitten.
Der Exportrückgang ist insbesondere auch für die jüngst erfolgreiche Uhrenindustrie hart. In den Boomjahren vor 2008 konnte die Branche 10'000 neue Stellen schaffen. Rund die Hälfte davon ist nun wieder weg, sagt Jean-Daniel Pasch, Direktor des Uhrenverbandes, gegenüber Schweizer Radio DRS.
Wir haben auch einen negativen Einfluss auf die Arbeitsplätze. Wir haben ungefähr 10% der Arbeitsplätze verloren. Ungefähr 5.000 Arbeitsplätze. Wir haben noch nicht die genauen Zahlen von letztes Jahr, was die Arbeitsplätze betrifft, aber das ist eine Schätzung.
Insgesamt beschäftigt die Uhrenindustrie fast 49.000 Personen. Auch die Maschinenindustrie musste auf die herben Exporteinbußen reagieren. Viele Firmen haben während der Hochkonjunktur die Kapazitäten ausgebaut, neue Firmen und Werke eröffnet und dabei hat die Metall- und Maschinenindustrie 50.000 neue Stellen geschaffen. Auch hier geht fast die Hälfte der neuen Arbeitsplätze verloren. Peter Dietrich, Direktor des Branchenverbandes Swissmem.
Wir gehen von einer Zahl geschätzt heute, die Zahlen kommen Ende Februar dann detaillierter, wir gehen von ungefähr 20.000 Stellen aus.
Die Maschinenindustrie ist stark von den Exporten abhängig und wenn die Verkäufe ins Ausland harzen, dann gibt es auch weniger Arbeit.
Es ist auch so, dass die Kapazitäten jetzt auf einem Auslastungsstand sind, der sehr tief ist. Wir sprechen von geschätzten 75% der Kapazitäten. Und rückblickend, und wir gehen davon aus, dass wir diese Kapazitäten wieder stärker auslasten können, aber das ist schon ein Niveau, das ziemlich tief ist.
Einen leichten Hoffnungsschimmer gibt es immerhin. Im Dezember sind die Exporte erstmals seit 14 Monaten wieder leicht gestiegen.
SBB Cargo steckt seit längerem in den roten Zahlen. Nicht zuletzt deshalb suchte man einen starken Partner, doch weder die französischen Bahnen noch die Deutsche Bahn bissen an. Nun hat der SBB-Verwaltungsrat die Weichen für die Zukunft von SBB Cargo gestellt. Alexander Grass.
SBB Cargo will den internationalen Bahngüterverkehr künftig in einer neuen Tochtergesellschaft führen. SBB-Verwaltungsratspräsident Ulrich Gigi.
Ja, wir sind klein, aber fein. Mit Hupac zusammen, glaube ich, vereinigen wir alle nötigen Kapazitäten, um effizient Ganzzüge im kombinierten Verkehr von den Nordseehäfen nach Italien und umgekehrt zu ziehen.
Vergeblich hat SBB Cargo zuvor internationale Partner für eine Güterbahnallianz gesucht. SBB Cargo will die Züge jetzt nicht mehr selber füllen. Mit der Hilfe von Hupac will SBB Cargo im alpenquerenden Bahngüterverkehr der kostengünstigste Anbieter werden. SBB-CEO Andreas Mayer.
Es ist eine Konzentration auf einen Wachstumsmarkt, auf den kombinierten Verkehr. Es ist gleichzeitig auch eine Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen SBB Cargo und dem Operateur Hupac.
Mit weniger Lokomotiven will die neue Tochtergesellschaft mehr Züge durch die Alpen ziehen und so Kosten sparen. Der nationale Wagenladungsverkehr bleibt bei der Muttergesellschaft SBB Cargo. SBB Cargo-Chef Nicolas Perrin beschreibt, wie dieser Verkehr mit einer Art Baukastensystem verbilligt werden soll.
dass nicht wie heute alles Sonderanfertigungen sind, sondern dass wir standardisierte Produktelemente haben, die wir dann für die Kunden zusammensetzen, zum Beispiel wie die Zustellung läuft, welchen Wagen wir stellen und dann wie der Transport läuft und das zu einem Gesamtprodukt zusammensetzen.
Der Schweizerische Nutzfahrzeugverband ist erfreut. So käme das Logistik-Know-how der Transportbranche der Bahn zugute. Berin bestätigt, ein Stellenabbau in unbekannter Größenordnung sei absehbar. Die Gewerkschaft des Verkehrspersonals kritisiert die Aufspaltung von SBB Cargo als Slalomkurs. Erst vor wenigen Jahren seien der nationale und der internationale Geschäftsbereich zusammengelegt worden. Keine internationale Kooperation, dafür klein, aber fein. Das hat SBB-Verwaltungsratspräsident Ulrich Gigi gesagt. Doch auf der neuen NEAT-Strecke werden wohl ausländische Bahnen die größten Marktanteile erringen. Ulrich Gigi?
Wir möchten jedenfalls unsere Position, die seit der Öffnung des Marktes natürlich geschwächt wurde, möchten wir wieder stärken. Es ist natürlich unser Bestreben, mehr Menge auf diese Achse zu bringen, auf SBB-Züge zu bringen als zuvor.
Klar aber ist, nach der gescheiterten Partnersuche hat SBB Cargo jetzt die Flucht nach vorn angetreten.
Als gäbe es keine Krise, schreibt die Zürich Versicherung auch in diesem Jahr wieder einen Milliardengewinn über 3 Milliarden. Und der Versicherungskonzern Zürich ist nicht irgendwer. Zusammen mit UBS, Credit Suisse und der Swiss Re gehört er zu den grossen 4 der Schweizer Finanzindustrie. Warum kommt Zürich so gut durch die Krise? DRS-Wirtschaftsredaktor Urs Sigrist hat Antworten.
Zwar ist es der neue Zürich-Chef, der Basler Martin Sender, den Milliardengewinn präsentiert, doch er weiß auch, dass es nicht seine Zahlen sind und er betont, dass es der Amerikaner James Jim Shiro war, der das Zürich-Erfolgsrezept entwickelt hat. Das Rezept, mit dem Zürich so gut durch die Krise gekommen ist, heißt operative Klasse, das heißt gut Geschäften, gepaart mit finanzieller Disziplin, wie Martin Senn an der internationalen Telefonkonferenz und deshalb auf Englisch sagt.
And another legacy Jim left was an institutional commitment to operational excellence and financial discipline.
Diese Disziplin zeigt sich in den Zahlen fürs letzte Jahr. Ein Gewinn von 3,2 Milliarden Franken, das sind 6% mehr als im Jahr zuvor und das ist erstaunlich, weil die Zinsen tief waren und das Finanzergebnis deshalb schwach. Doch die Zürich konnte die Kosten um mehr als 900 Millionen senken. Es gab weniger Schäden aus Naturkatastrophen und neue Versicherungen wurden nur abgeschlossen, wenn sie sich auch wirklich rechneten. Für die Zukunft betont der neue Chef, der seit Anfang Jahr an der Spitze von Zürich steht, dass Zürich auch das Eigenkapital um gut einen Drittel auf fast 30 Milliarden Franken verbessern konnte und dass der Konzern deshalb solide dastehe.
They also put Zürich in one of the strongest financial positions it has ever enjoyed and will enable us to react quickly to any opportunities that emerge in a market upturn as well as to withstand any pressures that may arise from any further market corrections.
Für neue Marktkorrekturen ist man also gerüstet, aber der weltweit tätige Versicherer mit gegen 60.000 Mitarbeitern will auch wachsen. In Schwellenländern beispielsweise oder Geschäfte von Konkurrenten übernehmen, so wie man das beispielsweise mit dem Autoversicherungsgeschäft der schwer angeschlagenen amerikanischen AIG gemacht hat. Zürich ist also ein Krisengewinner und will das auch weiter ausnützen.
Das will China nicht einfach so hinnehmen. Dass die Schweiz trotz deutlicher Warnungen 2 Uiguren aufnimmt, die gegenwärtig noch im Gefangenenlager Guantanamo sitzen, ärgert die Führung in Peking. Das hat sie dem Schweizer Botschafter in China deutlich gemacht. Und unserem Korrespondenten in Peking sagte ein Vertreter des chinesischen Außenministeriums, der Schweizer Entscheid werde Folgen haben. Urs Morf berichtet.
Ganz sicher wird dieser Entscheid die Beziehungen zur Schweiz untergraben. Das sagte Ma Chao-Xu, der Sprecher des Pekinger Außenministeriums, heute dem Schweizer Radio DRS auf Anfrage. Welche konkreten Folgen das haben wird, sagte Sprecher Ma aber nicht. Stattdessen legte er dar, warum der Schweizer Entscheid aus chinesischer Sicht falsch sei. Die 2 Uiguren gehörten einer Terrororganisation an, die auf einer UNO-Liste stehe. Auch das UNO-Mitglied Schweiz stehe deshalb klar in der Pflicht, diesen Leuten eben kein Asyl zu gewähren. Ebenfalls nur ausweichend antwortete Sprecher Ma auf die Frage, ob der gestrige Bundesratsentscheid, sich auf die Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen zwischen China und der Schweiz auswirken werde. Konkreter ist China auch gegenüber dem Schweizer Botschafter Blaise Godet nicht geworden, der heute im Pekinger Außenministerium den Uigurenentscheid bekannt gab. China protestiert also der Schweiz gegenüber zwar, gibt aber keine konkreten Folgen für die Beziehungen bekannt. Damit ist der Konflikt mit der Schweiz bisher deutlich harmloser als derjenige mit den USA über Handelsfragen, Waffen für Taiwan und den Dalai Lama. Dort hat China immerhin schon Sanktionen gegen amerikanische Firmen angedroht. Aber selbst den Streit mit den USA schien China heute nicht noch weiter verschärfen zu wollen. Jedenfalls reagierte Peking auf die neuesten Vorhaltungen von Präsident Obama wegen der künstlich tief gehaltenen chinesischen Währung bisher mit Zurückhaltung.
Jede dritte Frau, die an Brustkrebs erkrankt, wird in der Schweiz nicht optimal behandelt, zeigte eine Studie im letzten Jahr. Nun will die Krebsliga Schweiz, die in diesem Jahr ihr 100-jähriges Bestehen feiert, ein Qualitätslabel lancieren. Das Label soll nur an jene Spitäler und Brustzentren vergeben werden, die die bestmögliche Medizin für ihre Patientinnen anbieten. Wissenschaftsredaktorin Ottit Frey berichtet.
Wie gut eine Brustkrebspatientin in der Schweiz behandelt wird, das hängt davon ab, wo sie wohnt. Das zeigte letzten Sommer eine Analyse der Schweizer Krebsregister. Patientinnen in der Westschweiz werden im Schnitt besser behandelt als solche in der Ostschweiz und in den Städten ist die Versorgung besser als auf dem Land. Im Schnitt leistet nur jedes zweite Spital die bestmögliche Qualität. Diesen Missstand will die Krebsliga nun mit einem neuen Qualitätslabel beseitigen. Mehr Transparenz soll für mehr Druck auf die Qualität sorgen, sagt Krebsliga-Präsident Thomas Czerny.
In erster Linie geht es darum, den Patientinnen eine Orientierung zu geben. Wo haben sie die Institutionen, die Expertinnen und Experten, die ihnen diese bestmögliche Qualität auch geben können?
Noch im Frühjahr sollen die genauen Kriterien veröffentlicht werden. Ausgearbeitet werden sie von der Schweizer Fachgesellschaft für Brustmedizin. Entscheidend sei etwa die Erfahrung der Ärzte, sagt Christoph Raggett, Präsident der Gesellschaft.
Die Überlebenschancen sind für die Patientinnen besser an Zentren, welche viele Patientinnen behandeln.
Mindestens 30 Patientinnen pro Jahr muss ein Chirurg operieren, damit er gute Ergebnisse vorweisen kann. Ähnliches gilt für Strahlenärzte, Pathologen und Onkologen. Die moderne Brustkrebsmedizin ist ein interdisziplinäres Feld geworden. Eine ganze Reihe von Spezialisten muss eine Patientin deshalb aufsuchen. Doch gerade beim Zusammenspiel dieser Spezialisten hapere es, sagt Brustkrebsexperte Raggett. Das neue Qualitätslabel verlange deshalb regelmäßige Besprechungen im Ärzteteam. Das sei, sagt Krebsliga-Präsident Thomas Czerny,
eine große Gruppe, die zwingend jeden Fall anschaut.
Und dann gemeinsam die optimale Behandlung für die Patientin festlegt. Das neue Label ist das erste Schweizer Qualitätslabel für Brustmedizin. Ein solches sei notwendig, sagt Thomas Czerny, weil die entsprechenden europäischen Label für die kleinräumige Spitallandschaft Schweiz nicht geeignet seien. Man wolle die Qualität verbessern, ohne das ganze System auf den Kopf zu stellen. Der Schweizer Patientenschutz und die Brustkrebsorganisation Europa Donner begrüßen das neue Label. Zentral sei allerdings eine unabhängige Kontrolle. Diese dürfe nicht in den Händen der medizinischen Fachgesellschaft liegen.
Ich denke, dass die Regeln aufsetzen, sollten die Einhaltung der Regeln nicht überprüfen,
sagt Europa-Donner-Präsidentin Bettina Borisch. Und Patientenschützerin Margret Kessler erhofft sich von dem Label auch eine Sensibilisierung der Patientinnen. Denn diese seien heute oft zu gutgläubig.
Dass sie nicht zu einem Hausarzt gehen, sich dort einen Knoten aus der Brust herausoperieren lassen, wie das immer noch vorkommt. Und vor allem auch die Hausärzte glauben, sie seien kompetent für das.
Keine selbsternannten Brustkrebsspezialisten mehr, das ist das Ziel der neuen Qualitätsinitiative.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.